Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Medizin der Wärme, ein Podcast der GAED, Gesellschaft Anthroposophischer Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Mein Name ist Ursula Hirt und ich greife die Podcast-Reihe von Cosmo Bulasikis auf, der inspirierende Persönlichkeiten aus der anthroposophischen Medizin vorgestellt hat. Die nächsten Podcasts wollen wir unterschiedlichen Themen widmen und steigen ein, den Schlaf und die Lebensrhythmen zu befragen. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen dazu. Immer sind es die Menschen, die ein Thema spannend werden lassen. Und so freue ich mich heute, mit Professor Dr. Maximilian Moser aus Österreich zu sprechen. Herr Moser, Sie haben Biologie und Medizin in Graz studiert. Bis 2021 hatten Sie eine Professur an der Medizinischen Universität in Graz. Und Sie waren auch an medizinischen Forschungsprojekten, zum Beispiel im Rahmen des Austromir-Weltraumprojekts, beteiligt. Sie sind Bestsellerautor und auf Ihr dieses Jahr erschienene Buch kommen wir noch zu sprechen. Heute leiten Sie das Human Research Institute für Gesundheitstechnologie und Präventionsforschung. Sie sind Physiologe und Chronobiologe. Und in Videos kann man lauschen, wie Sie Schwingungen von Pflanzen über ein Klavier in Musik verwandelt. Was hat Sie denn persönlich so an diesen Themen Schlaf und Chronobiologie interessiert? Was hat Sie da fasziniert?
Was mich fasziniert hat, war der Zusammenhang zwischen Leben und Rhythmus. Und ich bin durch einen Freund aufmerksam geworden auf die Arbeit von Professor Hildebrandt in Marburg an der Lahn. Und das war ein anthroposophischer Physiologe und Chronobiologe, der sich mit diesen Dingen beschäftigt hat. Und ich habe Hildebrandt dann kennengelernt und auch wertschätzen gelernt. Und wir haben dann gemeinsam auch ein Buch geschrieben über die Chronobiologie und Chronomedizin. Und Hildebrandt war für mich das große Vorbild in dieser Hinsicht. Und es hat sich immer mehr herausgestellt, wenn ich mit ihm gesprochen habe, wie interessant dieses Thema der biologischen Rhythmen für das Verständnis des Lebens und auch der Gesundheit des Menschen ist.
Das ist ja eine jüngere Wissenschaft und wenn ich da so reinhöre, dann kommen da immer die Begriffe wie alles Leben zeigt sich in Rhythmen, in Schwingungen, in Bewegung. Das sind sehr musikalische Begriffe. Und dann habe ich mich gefragt, na, wie kann ich mir denn die Natur und den Menschen vorstellen, den ich ja eigentlich immer so statisch-räumlich vor mir sehe? Und jetzt bin ich ja eigentlich in einer ganz anderen Gestalt, wenn ich diese Begriffe habe.
Ja, also der Mensch ist ein, so wie alles Leben, ein thermodynamisch weit vom Gleichgewicht befindliches System. Und damit stabilisiert er sich über Schwingungen. Das ist ganz interessant, wenn beim Automobil was kaputt ist oder was zu schwingen beginnt, dann muss man in die Werkstätte. Beim Menschen ist es so, dass das Schwingen der Normalzustand ist. Und wenn nichts mehr schwingt, dann muss man ins Krankenhaus oder zum Arzt. Das heißt, zum Beispiel bei Herzinfarktpatienten kann man beobachten, dass die Schwingungen des Herzschlags, die sogenannte Herzratenvariabilität, sich im Laufe der Zeit immer mehr verringert, also mit zunehmendem Lebensalter. Und wenn ein Herzinfarkt auftritt, dann ist kurz davor das Ende der Schwingungen erreicht und es entsteht ein sogenannter Maschinenpuls, der ein sehr schlechtes prognostisches Zeichen für den Patienten ist. Also das ist auch etwas, was ich Professor Hildebrandt verdanke, die Einsicht, dass Chronobiologie nicht nur die Tagesrhythmik ist, die man üblicherweise in der Wissenschaft beobachtet. Viele Chronobiologen, die sich Chronobiologen nennen, sind ja in Wirklichkeit nur Erforscher des zirkadianen Rhythmus. Und Hildebrandt hat immer darauf hingewiesen, dass der Mensch ein rhythmisches System im Hintergrund hat. Das heißt, dass verschiedenste Rhythmen zusammenwirken und dafür sorgen, dass der Körper eben in Equilibrium bleibt, in einem dynamischen Equilibrium. Es ist nicht Homöostase, die uns gesund hält, sondern Homöodynamik.
Und wie bekommt man in der Medizin diese vielen Rhythmen in einen Überblick, also dass man da auch damit umgehen kann?
Also die beste und einfachste Methode ist die Herzratenvariabilität. Wir bezeichnen sie eigentlich als Herzrhythmusflexibilität. Das ist ein besser treffender Begriff dafür. Und in dem Schlag des Herzens, in den verschiedenen Intervallen zwischen den Herzschlägen, spiegeln sich verschiedenste Körperrhythmen wider, sodass man praktisch aus dieser einen Aufzeichnung des Herzschlags über 24 Stunden zum Beispiel eine ganze Reihe von Rhythmen herauslesen kann, die aus anderen Organsystemen kommen, zum Beispiel aus der Blutdruckregulation, zum Beispiel aus der Regulation der peripheren Durchblutung. Und rhythmische Vorgänge sind meistens Regulationsvorgänge, aber nicht im Sinne einer Ungenauigkeit der Regulation, die dann zu Schwingungen führt, sondern im Sinne einer Stabilisierung der Regulation durch Schwingung. Das ist das Charakteristische für hochkomplexe Systeme, wie es eben das Leben.
Ist das etabliert heute in der Medizin?
Die meisten Mediziner haben nicht die geringste Ahnung davon, um ehrlich zu sein, und wundern sich immer, warum man mit der Herzratenvariabilität so viel machen kann. Inzwischen gibt es 60.000 Arbeiten, wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema, weil für den normalen Mediziner ist noch immer das Homöostase-Konzept das Beste. Das heißt, ich halte die Parameter möglichst stabil, dann habe ich einen gesunden Organismus. Das ist aber ein großer Irrtum, muss man ganz ehrlich sagen, weil der Organismus homöodynamisch angelegt ist und nicht homöostatisch.
Wie hängen denn Krankheit und Rhythmus zusammen? Gibt es dazu schon Studien? Gibt es vielleicht auch eine Studie, die Sie selber überrascht hat?
Also einer der ersten Studien, die wir durchgeführt haben, war gemeinsam mit der Klinik Oeschelbronn. Und hier haben wir Krebspatienten untersucht. Und da hat sich gezeigt, dass mit der Progression der Erkrankheit die Rhythmen immer weniger werden. Das heißt, der Organismus verlöscht, die Schwingungen verlöschen sozusagen mit dem Leben. Und das ist das Gleiche, was man auch beim Alterungsprozess beobachten kann. Je älter wir werden, desto geringer werden die Schwingungen. Man muss aber dazu sagen, es ist kein Schicksal. Es gibt alte Menschen, die sehr gute Schwingungen haben, wenn sie darauf achten und wenn sie Dinge unternehmen, um ihre Schwingungen zu stabilisieren.
Ein anderer Schwerpunkt, den Sie ja auch haben, sind die Schlafstörungen oder überhaupt den Schlaf. Das ist ja auch ein großer Pendel, also Wachsein und Schlafen. Ich würde gern erstmal den gesunden Schlaf, dass Sie uns den mal ein Stück charakterisieren, bevor wir auf die Störungen kommen.
Ja, ich denke, dass das auch das Problem der modernen Medizin ist, dass es sich vorwiegend auf krankhafte Veränderungen stürzt und dass die Gesundheit nicht im Vordergrund steht. Und das wäre so wichtig, dieser Gesichtswechsel der Medizin oder der Einstellungswechsel, dass man vom kranken Organismus zum gesunden Organismus geht und versucht, den aufrechtzuerhalten. Aus unserer Sicht ist die Spitzenmedizin der Zukunft nicht die Organtransplantation oder die Gentechnologie, sondern die Erhaltung des gesunden Organismus, die Prävention, die Prophylaxe. Und hier nicht die gesunden Untersuchungen, die neue Kunden in die Ärztepraxen spülen, sondern wirklich eine Prävention, die auf gute Ernährung, Bewegung und Rhythmus aufgestellt ist. Der gesunde Schlaf zeichnet sich dadurch aus, man muss dazu geschichtlich zurückblicken. Ursprünglich dachte man ja, der Schlaf sei eine Art Todstellzustand, wo der Organismus einfach für einige Stunden ruhig gestellt wird, damit er nicht zu viel Energie verbraucht. So die ursprüngliche Meinung. Und erst in den 1950er Jahren hat ein amerikanischer Wissenschaftler, der erste war auf diesem Gebiet, der sich sein ganzes Leben mit dem Schlaf beschäftigt hat. Also so jung ist die Schlafforschung auch. Und ein Student von ihm hat entdeckt, dass es in der Nacht verschiedene Phasen gibt, darunter eben diese Rapid Eye Movement Phase, die man als erste entdeckt hat, weil sich hier die Augen des Patienten bewegt haben. Und zwar in bestimmten Zeitabständen. Und diese Rapid Eye Movements, das weiß man heute, sind mit intensiven Träumen verbunden, während die dazwischenliegenden Tiefschlafphasen, die man als Ruhigschlaf oder als Slow Wave Sleep bezeichnet. Diese Phasen sind nicht von Träumen charakterisiert, sondern dienen offensichtlich, das weiß man seit 2012 etwa, die dienen der Reinigung des Gehirns, also richtig chemischen Reinigung. Hier wird das lymphatische System aktiviert, ein Lymphsystem im Gehirn, das es laut Anatomie gar nicht geben dürfte, aber das 2012 entdeckt wurde. Und 2012 hat man festgestellt, dass das nur im Tiefschlaf geöffnet ist. Das heißt, während des Tiefschlafs wird das Gehirn durchgespült und, wie die Autoren dieser Studie dann auch schreiben, chemisch gereinigt. Dann kommt die REM-Schlafphase, in der Träume stattfinden und wo offensichtlich Gedächtnisbildung und auch Einordnung der Tagesereignisse praktiziert wird vom Gehirn. Das ist mit hoher Aktivität und zwar nicht rhythmischer Aktivität des Gehirns verbunden, während die Tiefschlafphasen mit rhythmischer Aktivität verbunden sind. Und dieser Wechsel zwischen rhythmischen und chaotischen Phasen, der findet im Zeitraum von etwa 1,5 bis 2 Stunden statt. Das heißt, wir haben insgesamt 5 solche Schlafphasen von jeweils 1,5 Stunden, die dann den Ablauf der Nacht charakterisieren. Und wir wissen eben heute, dass der Schlaf ein hochaktiver Prozess ist, in dessen Verlauf zunächst einmal gereinigt wird, das Gehirn chemisch gereinigt, danach geordnet die Tagesereignisse in den Träumen und in den REM-Schlafphasen und dann wieder gereinigt. Und das wiederholt sich, wie gesagt, 5-mal. Und was wir im Rahmen eines Vortrags, den ich in Ägypten gehalten habe, in der Oase von Sekem, was wir entdeckt haben, ist, dass im ägyptischen Amduat, das ist das Buch der Nacht, das aus dem Neuen Reich Ägyptens etwa 1400 vor Christus überliefert ist, dass in diesem Amduat bereits beschrieben ist, dass die Nacht aus 5 Kammern besteht. Und noch weitere Dinge. Das Ganze läuft in 3 Galerien und genau diese 3 Galerien finden wir in unseren Chronokardiogrammen, in diesen Zeitschriftbildern der Nacht. Das heißt, der Herzschlag, das, was die Ägypter beschreiben, entspricht sehr gut dem, was wir im Herzschlag beobachten können. Und das hat uns sehr, sehr fasziniert und motiviert, dem Ganzen näher nachzugehen. Und vieles, was wir heute über unsere Chronokardiogramme wissen, verdanken wir dieser Beschäftigung mit dem ägyptischen Buch der Nacht.
Die Nacht wird oft so bezeichnet, als da sind wir nicht bewusst, da ist kein Bewusstsein, aber welches Sein ist denn dann in der Nacht?
Es gibt natürlich Menschen, die sich auch lebendig an Träume erinnern können und man kann das auch üben. Es gibt sogar das luzide Träumen, wo man die Träume dann bewusst beeinflussen kann, auch übbar. Und insofern muss man unterscheiden zwischen dem Tiefschlaf und dem Traumschlaf, denn im Tiefschlaf ist unser Bewusstsein wirklich weitgehend ausgeschalten, währenddem es im Traumschlaf in einer lebendigen Welt, in einer lebendigen Innenwelt lebt. Und deswegen können wir uns teilweise an die Träume erinnern. Allerdings muss man dazu sagen, dass man in dem Moment, wo man sich bewegt, einen Teil der Träume vergisst. Also das heißt, wenn man sich an Träume erinnern will, ist günstig, nach dem Aufwachen sich nicht zu bewegen, sondern ruhig liegen zu bleiben, den Traum noch einmal zu memorisieren und erst dann eventuell Bewegungen zu machen.
Wie kann man dieses Sprichwort verstehen, so etwas mit in den Schlaf nehmen?
Also, es gibt natürlich verschiedene Ebenen des Verständnisses. Ich denke, einerseits ist es so, dass das Gehirn in der Nacht eben keineswegs inaktiv ist, sondern hochaktiv und dass es in einer sehr eleganten Weise Dinge bearbeitet, die wir tagsüber nicht verstehen, weil wir vielleicht von Sinneseindrücken so überlastet sind, dass das Gehirn sich damit gar nicht so auseinandersetzen kann. Und dann gibt es natürlich auch esoterische Aspekte, die über das weit hinausgehen und wo man dann von Planetensphären und Ähnlichem spricht, in denen das Ganze verarbeitet wird. Das ist naturwissenschaftlich schwer zugänglich, aber kann durchaus plausibel sein.
Und jetzt, wenn Sie so die 5 Schlafphasen beschreiben, dann ist ja nicht gleich, wenn man mal schlecht schläft, eine Schlafstörung. Also man schläft nicht immer gleich gut, nicht immer gleich tief. Ab wann spricht man denn von Schlafstörung?
Ja, eindeutig, wenn das Ganze chronifiziert, also das heißt dauerhaft wird. Und man kann in der Chronobiologie sagen, einmal ist kein Mal. Das heißt, wenn man einmal schlecht schlaft, schlaft man in der Regel, wenn man gesund ist, in der Nacht danach besonders gut. Das können wir auch in Messungen zeigen, dass das so ist. Aber wenn natürlich der zweite Schlaf auch schlecht ist und der dritte auch, dann geht es in Richtung Schlafstörung. Und da empfiehlt sich dann eben entsprechende chronobiologische Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel, dass man regelmäßig lebt oder dass man alle 1,5 Stunden eine Pause macht am Tag, so dass man das, was in der Nacht dann ablaufen soll, einübt. Damit haben wir sehr gute Erfolge gehabt bei Patienten oder Klienten, denen die leichte oder mittlere Schlafstörungen gehabt haben. Und wenn die solche Übungen am Tag gemacht haben, dass sie den Tag in 1,5 Stunden Zyklen eingeteilt haben und immer 1,5 Stunden gearbeitet und dann eine Viertel, halbe Stunde Pause gemacht haben, dann haben die wesentlich besser geschlafen und interessanterweise am Tag mehr weitergebracht als die, die einfach durchgearbeitet haben.
Das ist eine gute Empfehlung für die Menschen, die viel am PC arbeiten. Da muss man sich dann die Eieruhr stellen oder so.
So ist es. Und am besten ins Freie gehen und ein bisschen die Sonne genießen oder die frische Luft da in den Pausen, so dass man nicht dann zum Handy übergeht und die E-Mails abruft, sondern eher wirklich was anderes macht, als das, was der PC an anstrengender Arbeit bietet.
Was meinen Sie, woher kommen die Anstiege? In den letzten 10 Jahren ist es um 2,3 Prozentpunkte gestiegen, laut einer Barmer-Studie.
Ja, also ich glaube es eindeutig, dass Angst hier eine große Rolle spielt. Das heißt, und die Medien, die Politik vermitteln uns eine dauernde Atmosphäre der Angst. Und das ist natürlich schlafstörend, denn wenn ich unter Angst stehe, dann habe ich die Gefahr einer Lebensbedrohung und das ist nichts, was mich gut schlafen lässt. Also ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Unsere Gesellschaft ist ganz angstgetrieben und das halte ich für absolut eine Fehlentwicklung. Anstatt dass man Vertrauen aufbaut und die Menschen beruhigt, macht man ihnen noch mehr Angst. Das ist sicher einer der Hauptgründe für die Schlafstörungen. Und dann natürlich die finanzielle Situation auch und so weiter. Aber auch die ist ja teilweise selbst gemacht, indem man bestimmte Ansprüche hat, die man unbedingt erreichen muss und dann eben die finanziellen Vorgaben so hoch sind, dass man dem Leben nur noch hinterherläuft.
Wie reagiert unser Medizinsystem heute auf die Schlafstörung? Welche Angebote gibt es da? Oder welche fehlen vielleicht?
Ich kann dazu anekdotisch erzählen, was zum Beispiel in der Zeitschrift Nature zu diesem Thema, das ist sozusagen eines der Top-Wissenschaftsjournale, da war vor einigen Jahren, also vor wenigen Jahren, muss man sagen, ein mehrseitiger Artikel des Chefs der amerikanischen Schlafgesellschaften, ein Mediziner, der sich eben hauptberuflich mit Schlaf beschäftigt. Und der hat den Ärzten geraten, sie sollen doch mehr Medikamente verschreiben, weil Schlaf ist ja sowas Gesundes. Und wenn die Patienten mehr Pharmaka zur Schlafverbesserung nehmen, dann tut man damit was Gutes. Ich habe dann als Folge davon vier der prominentesten Schlafforscher angeschrieben und gefragt, ob sie das auch so sehen. Und alle vier haben das abgelehnt und haben gesagt, es gibt keine Studie, die nachweist, dass die Einnahme von Schlafmedikamenten wirklich gesundheitsfördernd ist. Ganz im Gegenteil, Infektionshäufigkeit steigt an bei chronischer Einnahme von Schlafmitteln. Es steigt die Krebswahrscheinlichkeit deutlich an. Und ich habe dann gemeinsam mit einem Kollegen aus Kalifornien einen Artikel in Nature veröffentlicht, wo wir diesem Anspruch des amerikanischen Schlafforschungspräsidenten widersprochen haben. Er ist erstaunlicherweise gedruckt worden, nachdem die Zeitschrift einiges redaktionell geändert hat. Aber wir konnten die Message drüber bringen. Es ist im Gegenteil so, wenn mehr Medikamente gegen Schlaf verschrieben werden, dann steigen die Krankenstandszahlen der Menschen und sie werden weniger gesund, als wenn sie das Ganze, also wenn das Ganze anders behandelt würde. Und ich glaube, hier ist ein großer Nachholbedarf. Das Geschäftsmodell der Ärzte besteht leider darin, Medikamente zu verschreiben und Krankheiten zu diagnostizieren. Und dieses Geschäftsmodell sollte dringendst geändert werden, wenn wir nicht in den völligen Crash des Gesundheitssystems hineinkommen wollen.
Ja, es ist ja auch so, ich meine, die meisten Menschen wissen ja heutzutage, was ihnen nicht so gut tut, was ihnen besser täte und so. Wie könnten wir als Gesellschaft an der Stelle ein Stück weiterkommen, das, was wir im Kopf schon wissen, auch umzusetzen?
Also aus meiner Sicht müsste man die Ausbildung der Mediziner vollständig umstellen. Es ist nicht so wichtig, dass sie so viel über Biochemie und Chemie wissen. Es wäre viel wichtiger, dass sie was über gesundes Leben lernen. Und das tun sie nicht. Das hat das Lancet sogar in einem Editorial beklagt, dass die Ärzte keine Ahnung von gesunder Ernährung haben. Das heißt, wie können sie Patienten anleiten, wenn sie in ihrer Ausbildung nie erfahren, was wirklich gesunde Ernährung ist? Und die derzeitigen Diätologen, wenn man da die Lehrbücher anschaut, dann stellt man mit Erschrecken fest, dass die gesponsert sind von Firmen wie Unilever, also diesen Firmen, die hochprozessierte Nahrungsmittel produzieren, von denen wir genau wissen, dass sie alle Krankheitsparameter verstärken. Das heißt, hier müsste ein völliges Umdenken in der Medizinerausbildung und auch in der Abrechnung der Ärzte stattfinden. Wir müssten bei den Kassen erreichen, dass diese Kassen gesundheitsfördernde Applikationen bezahlen, dass sie bezahlen, wenn Patienten also angeleitet werden zu gesundem Lebensstil und nicht nur, wenn Patienten schon schwer krank sind. Wir haben eine Medizin der Krankheit und Schwerkrankheit, aber keine Medizin der Gesundheit. Und die Kassen können sich noch so gesunden Kassen nennen, solange sie nicht ihre Vorgangsweise und Bezahloptionen verändern, ist das alles nur Kosmetik, die völlig wertlos ist.
Herr Moser, Sie sagen, die Ärzte hätten kein Bild von der Gesundheit, aber ich sag mal heute, wie man sich ernähren könnte, also mit frischem Gemüse, dass man abends nicht mehr Fernseh guckt oder am Handy rumdoddelt, das ist doch schon profanes Alltagswissen. Oder jeder, der die Brigitte-Zeitung liest, liest von vorne bis hinten immer das Gleiche an der Stelle.
Vielleicht lesen die Ärzte keine Brigitte-Zeitung. Ich kann nur sagen, dass ich in Diskussionen mit praktischen Ärzten, ausgenommen, wenn sie aus der Richtung der Alternativmedizin oder Komplementärmedizin kommen oder anthroposophischen Medizin, aber alle konventionellen Schulmediziner haben wirklich keine Ahnung von gesunder Ernährung, ernähren sich selbst auch nicht gesund. Schauen Sie sich bitte die Sterbetafeln der Ärzte an. Die sterben deutlich jünger als ihre Patienten. Das heißt, sie haben selbst überhaupt keine Ahnung, was gesunder Lebensstil ist und halten sich auch nicht danach, halten das auch für völlig unwichtig. Also wenn man sie reinlassen würde, was ist am wichtigsten fürs Gesundbleiben, dann würden sie ganz sicher die Vorsorgeuntersuchungen nennen und nicht einen gesunden Lebensstil. Und die Patienten laufen den Ärzten auch in Scharen davon, weil sie einfach bemerken, dass die Ärzte weniger Gesundheitswissen haben als sie selber, wenn sie die Brigitte lesen. Also das ist ja ein gutes Beispiel, finde ich, was zeigt, dass eben welches riesige Defizit bei den konventionellen Ärzten existiert, in Bezug auf das Wissen über Gesundheit. Und allein, wenn Sie schauen, die Ärztesprache, OP heißt ohne Befund. Das heißt, ein Patient, der gesund ist, ist für einen Arzt ohne Befund. Das heißt nichts anderes, als dass er für den Arzt mehr oder weniger unsichtbar ist. Und erst wenn Symptome auftauchen, die sich dann zu Krankheitsbildern zusammensetzen lassen. Erst dann beginnt der Patient für den Arzt interessant zu werden. Das hängt natürlich auch mit finanziellen Dingen zusammen, aber das müsste dringendst geändert werden. Das heißt, die Ärzte müssten auch den Gesundheitszustand der Patienten messen können. Das heißt, eine Graduierung der Gesundheit, nicht nur eine Graduierung des Krankheitszustandes. Und das ist überhaupt, da existiert null Bewusstsein bei den Ärzten für das. Da haben Tierärzte mehr Erfahrung damit als Menschenärzte, weil für die Bauern ist es eigentlich uninteressant, welches Stadium an Herzerkrankung die Kuh hat. Wichtig ist, dass sie gesund ist, die Kuh.
Sie haben noch eine spannende Entdeckung jetzt so herausgehoben in Ihrem letzten Buch, nämlich den Vagusnerv, der ja als Gesundheitsregulator und stärkende Kraft so in den Selbstheilungskräften beschreiben. Und das ist, kann man ja eigentlich auch schnell auch als Laie nachvollziehen, weil er der Gegenspieler von unserer ganzen Beschleunigung und Hektik ist. Können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen?
Also mit dem verstärkten Auftreten von Herzinfarkten in den 1960er, 70er Jahren hat die Medizin sich ja vor allem auf den Sympathikus gestürzt und dessen negative Auswirkungen auf den Organismus und hat dabei den anderen Nerv des vegetativen Nervensystems, den Vagus bzw. das parasympathische System, vollkommen übersehen. Und erst in den 1978 ist dann die erste Arbeit erschienen im Westen. Die Russen waren sich dessen schon viel früher bewusst. Aber im Westen ist eben 1980 die erste Arbeit erschienen, in der Zeitschrift Science, wo der Zusammenhang zwischen Herzratenvariabilität und Vagusaktivität erstmalig beschrieben wurde. Das hat dann einen Boom ausgelöst, sodass eben heute etwa 60.000 Arbeiten über das Thema Herzratenvariabilität existieren. Und die Herzratenvariabilität ist eine Methode, mit der man kontinuierlich die Vagusaktivität messen kann, weil der Vagus der Hauptverursacher dieser Herzratenvariabilität ist. Und die Höhe des Ausschlags der Herzratenvariabilität ist korrespondiert zur Höhe der Vagusaktivität. Nun, warum ist der Nerv so interessant? Das hat man auch erst später entdeckt, nämlich, dass das Immunsystem von diesem Nerv reguliert wird. Und zwar vor allem die Überreaktion des Immunsystems. Unser Immunsystem ist sehr scharf geschaltet, wenn man so will. Das heißt, es reagiert sehr empfindlich gegen Bakterien, Viren, Eindringlinge, auch gegen Krebszellen und beseitigt die. Wenn die aber beseitigt sind, dann kann es passieren, dass noch ein Rest von Entzündung überbleibt. Das heißt, das Immunsystem ist weiterhin aktiviert, obwohl es nicht mehr sein sollte. Und hier springt jetzt der Vagusnerv ein und löscht diese Silent Inflammation, wie man das nennt. Die Silent Inflammation ist für einen Großteil der heutigen Zivilisationskrankheiten zuständig. Von Hashimoto-Thyreoiditis bis zu Arterienverkalkung bis Gelenksentzündungen, das ist alles Silent Inflammation und hat einen langfristigen, aber sehr negativen Einfluss auf unsere Gesundheit. Und der Vagusnerv ist in der Lage, diese Silent Inflammation zu medieren und das Immunsystem zu zügeln. Er ist sozusagen so wie ein Hirt, der seinen Hirtenhund zurückpfeift, wenn er die Wölfe verjagt hat und dann, wenn er sehr scharf ist, die Schafe angreifen würde. Genauso ist der Vagus derjenige, der verhindert, dass das Immunsystem die eigenen gesunden Körperzellen angreift, nachdem es die Eindringlinge angegriffen hat. Das geht bis zur Sepsis. Sie wissen ja vielleicht, dass die Sepsis eine ganz wichtige Rolle im Verlauf der Covid-Erkrankung gespielt hat. Und hier war es besonders wichtig, dass der Vagus aktiviert wird. Es gibt inzwischen sogar eine Studie, die zeigt, dass Vagusaktivierung eine der besten Methoden ist, um schwere Verläufe von Covid-19 zu verhindern. Mache, dann treibe ich sie aus dem Vagus raus und verjage sozusagen die Vagusaktivität. Und insofern war es ein ganz schlimmes Vergehen, dass man Menschen Angst gemacht hat in dieser Situation. Und wahrscheinlich sind einige Todesfälle, so verrückt das auch klingt, auf eine Vagushemmung durch Angstmache zurückzuführen. Also das heißt, in solchen Situationen Patienten beruhigen, es wird alles wieder gut, es geht alles in Ordnung. Das ist viel besser, als sie in Angst hineinzujagen und damit einer Sepsis den Raum zu geben, die dann zu einem Systemzusammenbruch und zu Organversagen führen kann. Durch eine Überreaktion des Immunsystems.
Habe ich das richtig verstanden? Also, dass dann diese Überreaktion des Immunsystems, das wären auch die ganzen Autoimmunerkrankungen dann.
Genauso ist es. Die Autoimmunerkrankungen sind wahrscheinlich auf solche Störungen der Vagusaktivität oder zumindest teilweise auf Störungen der Vagusaktivität zurückzuführen. Und wenn andere Gründe vorhanden sind, dann kann das beruhigend oder verschlimmernd wirken, wenn ich mehr oder weniger Vagusaktivität habe.
Sie geben im Buch auch ein paar praktische Übungen für den Alltag. Also Vagusnerv hat mit Ruhe und Entspannung zu tun, oder?
Ja, absolut. Also das ist
Also.
natürlich auch, also es beruhigt das Herz, der Herzschlag wird langsamer, das Herz hat mehr Zeit, sich zu erholen. Es wird ja nur in der Diastole durchblutet, nicht in der Systole. Das heißt, wenn ich die Herzfrequenz verringere, dann verlängere ich vor allem die Diastolendauer und damit gebe ich dem Herzen mehr Zeit, Sauerstoff zu bekommen, Nährstoff zu bekommen, Schadstoffe abzugeben. Das alles wird durch den Vagusnerv verstärkt und verbessert. Und der Sympathikus hat natürlich die Aufgabe, uns aus lebensgefährlichen Situationen rauszubringen, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste, währenddem der Vagusnerv die Aufgabe hat, das zu heilen, was der Sympathikus tagsüber zum Beispiel angerichtet hat. Und das wird vor allem in der Nacht geheilt, wenn der Vagus besonders aktiv ist.
Aber man merkt, dass unsere westliche Gesellschaft deutlich auf dem anderen Pol unterwegs ist und wir diesen Vagusnerv eigentlich aktiv oder bewusster in uns stärken müssten.
Also zunächst mal kann man sagen, dass die Chinesen das ja mit Yin und Yang recht gut auf den Punkt gebracht haben. Yang wäre das sympathische System, während dem Yin dem Vagus-parasympathischen System entspricht. Und was die chinesische Philosophie schon lehrt, ist, dass es einen Ausgleich zwischen den beiden geben muss. Das heißt, beide haben ihre Berechtigung. Der Sympathikus hat seine Berechtigung, selbstverständlich. Er bringt uns aus lebensgefährlichen Situationen heraus. Er rettet uns unter Umständen das Leben, wenn wir in einer brenzligen Situation sind. Aber danach muss eine verstärkte Vagusaktivität einsetzen, die dann durch Rhythmus wieder das heilt, was der Sympathikus angerichtet hat. Und deswegen sind viele Übungen, die ich empfehle, auch biphasisch. Das heißt zum Beispiel, wenn ich bestimmte Atemübungen mache, dann aktiviere ich zunächst einmal den Sympathikus und danach kommt dann der Parasympathikus und ich muss dann auch eine gewisse Ruhezeit einplanen, sodass ich diese Schwingungsfähigkeit des Organismus nutze. Das kann man auch in Kuren anwenden. Kurmedizin war eigentlich früher diese Schaukeltherapie zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Das heißt, man hat etwas Anstrengendes gemacht, zum Beispiel Gymnastik oder Übungen oder Yoga oder auch Eurythmie und hat anschließend was Entspannendes gemacht, zum Beispiel eine Massage oder eine Farblichttherapie. Und das wurde immer gewechselt. Wir haben eine Rhythmuskur wiederentwickelt aus solchen Überlegungen und die war extrem erfolgreich. So erfolgreich, dass die Ärzte, die in dem Zentrum waren und teilweise Operationen an Patienten durchgeführt haben, sich beschwert haben darüber, dass die Patienten sich abgemeldet haben von den Operationen Kniegelenks- und Hüftgelenksersatz, weil die Beschwerden durch diese Rhythmustherapie drastisch besser geworden sind. Und das wäre halt schön, wenn diese Einsicht in die Medizin käme, dass man mit solchen einfachen Methoden wie eine Anregung der Rhythmen viel für die Gesundheit tun kann und den Menschen in eine andere Art von Gesundheit bringen kann, eine stabile Art von Gesundheit, während die Medikamente ja immer nur sozusagen das Schlimmste verhindern können.
Ich habe noch eine ganz andere Frage, und zwar, Sie haben Bücher rausgebracht über den Wald, die sanfte Medizin der Bäume oder das Geheimnis der Zirbe. Und mich würde interessieren, so wie Sie dem Wald oder der Zirbe Ihre Geheimnisse abgelauscht haben, wie Sie da vorgegangen sind.
Ja, also wir haben das mit sehr naturwissenschaftlichen Methoden gemacht, unter anderem eben mit der Herzratenoralität, aber auch mit Fragebögen. Und da hat sich herausgestellt, dass Menschen, die in einem Zirbenbett schlafen, im Vergleich zu anderen, die in einem Spanplattenbett schlafen, deutlich bessere Schlafqualität gezeigt haben und dass die Herzfrequenz deutlich geringer war. Wir haben bis zu 3600 Herzschläge pro Tag Ersparnis festgestellt durch dieses Holz. Und wahrscheinlich sind die ätherischen Öle hier die Hauptverantwortlichen. Es gibt noch andere Gründe, aber die ätherischen Öle dürften die Hauptwirkung ausmachen. Und wir haben dann auch in einer Schulklasse die Auswirkung von Holz in Schulzimmern untersucht. Und auch hier haben sich sogar 8000 Herzschläge weniger bei den Kindern pro Tag ergeben. Das heißt, die haben sich so etwa 2 Stunden Herzschlag erspart, wenn sie in einer Holzklasse waren, im Verhältnis zu einer konventionellen, ebenfalls neu eingerichteten Klasse. Und ich glaube, dass die Umgebungsmaterialien auch sehr viel für die Gesundheit tun können. Und wenn man entsprechende Materialien wie Holz verwendet, dann ist das etwas, mit dem der Mensch über Jahrhunderttausende oder sogar Jahrmillionen vertraut ist, mit dem er wesentlich besser umgehen kann, sein Immunsystem, sein vegetatives Nervensystem, seine Membranen, der Körpermembranen, also ob das jetzt die Zellen der Haut sind oder was auch immer, als mit einem synthetischen Material, das völlig unerwartet kommt und an das wir noch nicht angepasst sind. Und es hat aus dieser Studie dann Kontakte zu Japan gegeben und dort hat dann eine intensive Forschung über das Shinrin-Yoku eingesetzt. Das ist das Waldbaden. Inzwischen ist das ja ein Bestseller in Japan geworden. Das heißt, die Menschen gehen in den Wald, machen dort Übungen, erholen sich im Wald ganz aktiv, üben Achtsamkeit, beobachten Bäume. Und wir haben ja dann selbst auch ein Gerät entwickelt, mit dem man die Musik von Bäumen sich anhorchen kann. Das heißt, die Schwingungen, die in den Bäumen vorhanden sind, werden musikalisch umgesetzt und zu Songlines verarbeitet. Und auch das, da arbeiten wir jetzt gerade mit Schulklassen dran, dass diese Schulklassen damit wieder Zugang zur Natur bekommen und weggelockt werden vom Handy, in dem sie für einige Jahre verschwunden sind.
Kann man sich diese Songs von Bäumen irgendwo anhören?
Es gibt eine Webseite, die heißt friendshipwithnature.com und hier vor allem die Timeline, die man anwählen kann. Und dort kann man sich unsere ganzen Projekte anhören. Wir haben teilweise ein richtiges Klavier auf eine Alm in Österreich gebracht, wo wir dann eine Silbertanne oder Weißtanne, wie das auf Deutsch heißt, spielen haben lassen und von Musikern begleiten, die dazu improvisiert haben. Es war ein sehr, sehr eindrucksvoller Tag, indem uns auch die Kühe und Pferde und auch vor allem die Kinder der Nachbarschaft mit großem Interesse zugehört haben. Wir haben ja auch zeigen können, dass die Schwingungen, die in der Chronobiologie zu beobachten sind, mit den Schwingungen der Musik übereinstimmen. Es ist vor allem, also die verschiedenen Systeme werden von verschiedenen Eigenschaften der Musik angesprochen. Das Nervensystem zum Beispiel hat Rhythmen, die genau im Bereich von Klang und Ton sind. Das heißt, die Grundfrequenzen der Musik bis etwa 1000 Hertz, die sind auch im Nervensystem zu finden. Herz-Kreislauf-System stimmt mit dem Rhythmus der Musik überein, also mit Takt und Schlag. Und das Stoffwechselsystem hat die gleichen Rhythmen wie die Werklänge von musikalischen Werken, so also zwischen einer Minute für ein kurzes Lied und für eine Wagner-Oper von 6 bis 8 Stunden, je nach Dirigent.
Wunderbar. Ich kenne eine Managerin, die trägt so einen Ring. Zeigt ihr immer an, ob sie entspannt ist oder nicht. Wird da diese Vagusaktivität gemessen?
Da
Wissen Sie
wird
das?
die Abstände zwischen den Herzschlägen gemessen. Warum wir von solchen Instrumenten nicht ganz so begeistert sind, ist die Funktechnologie, die verwendet wird. Wir haben aus diesem Grund Speicherkarten gewählt, in dem das abgespeichert wird. Da hat man dann zwar nicht sofortigen Zugriff drauf, aber durch die Darstellungsmethode kann man dann danach sehr schön sehen, zu welchen Tageszeiten man entspannt war und wann man nicht entspannt war, und vermeidet halt diese Funktechnologie.
Darf ich Sie zum Abschluss noch persönlich fragen, wie Sie Rhythmen und Rituale vielleicht in Ihr Leben eingebaut haben, was da eine Rolle spielt und ja, welche Qualität es Ihnen gibt?
Ja, also ich habe immer mehr begonnen, regelmäßig schlafen zu gehen, regelmäßig aufzustehen, auch am Wochenende. Da gibt es einen Zeitslot, in dem ich versuche zu bleiben. Das ist irgendwo zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr am Abend und beziehungsweise 7 und 8 Uhr am Morgen. Wenn ich um diese Zeit aufstehe und schlafen gehe, dann habe ich festgestellt, bin ich am leistungsfähigsten und am besten erholt. Dann versuche ich, die Umstände in meinem Schlafzimmer möglichst körperfreundlich zu halten, das heißt richtige Temperatur, möglichst viel Lüftung, Dunkelheit in der Nacht, hell am Tag, also am Morgen auch Licht, und nutze da die natürlichen Zeitgeber des Lichts. Also ich esse relativ viel zum Frühstück, etwas weniger zum Mittagessen und möglichst wenig zum Abendessen, so dass ich vor allem die Energie des Morgens nutzen kann und auch am Abend nicht zu viel verdauen muss. Dann versuche ich, die Wochenenden einzuhalten und möglichst wenig zu arbeiten am Wochenende oder zumindest nicht die Arbeit, die ich unter der Woche mache. Das heißt, ich arbeite dann eher im Garten oder gehe in den Wald oder an den Fluss am Wochenende. Und dann versuche ich auch dem Jahreslauf zu folgen. Also ich versuche auf möglichst vielen verschiedenen Ebenen meine Rhythmen zu stärken und auch die Einteilung von Arbeit und Pause versuche ich möglichst gut durchzuführen, so dass ich immer wieder Pausen habe, denen der Organismus sich erholen kann und in denen er das verarbeiten kann, was während der Arbeit an Problemen aufgetreten ist.
Vielen Dank, Herr Moser.
Ja, gerne.
Es war ein wunderbar lebendiges Spektrum, was Sie uns jetzt gegeben haben. Und ja, vielleicht kann man noch sagen, dass Sie bei der GAED, bei der Gesellschaft Anthroposophischer Ärztinnen und Ärzte, auf die Herbsttagung kommen und dort auch einen Vortrag halten werden zum Thema Schlaf und Rhythmus und bestimmt auch noch Austausch dort ist. Darauf sind wir schon sehr gespannt und laden natürlich alle Zuhörer auch herzlich dorthin ein.
Ich freue mich schon aufs Kommen und auf die Begegnung mit interessanten Menschen.
Wunderbar. Ganz vielen Dank.
Wiedersehen.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auch über Ihre Bewertungen auf Apple oder Spotify. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zu dieser Folge und weiteren Projekten der GAED. Bitte tragen Sie sich für unser Newsletter ein, damit Sie keine neue Folge verpassen. Auf Wiederhören, Ihre Ursula Hirt.